Hallo und herzlich willkommen zu Abends in Alemannia, einer Talkshow mit intersektionalen Perspektiven. Heute sind wir hier mit Stella. Sie ist Queer-Feministin, Onlyfans-Model und sie selbst bezeichnet sich als Assi. Und zwar atemberaubend, schön, sensibel und intelligent. Hi!
Hi!
Ihr findet Stella auf Twitter und zwar unter dem Namen StellariaXOX. Ja, wir sprechen heute über das Thema Klassismus. Eine Sache, die wir euch noch sagen wollen, ist, dass wir diese Sendung wieder mit offenem Fenster, auf Abstand mit Maske sitzen. Genau, deswegen wundert euch nicht, falls es Hintergrundgeräusche gibt oder wir vielleicht mal mit der Maske gegens Mikro kommen oder ähnliches. Genau, und jetzt kommen wir zum Talkteil und zwar mit der ersten Frage an dich, Stella. Wie würdest du eine Person, die den Begriff Klassismus noch nie gehört hat, erklären, was das Wort für dich bedeutet?
Ich würde ganz einfach sagen, dass es eine Diskriminierungsform ist, die basierend auf der finanziellen und sozialen Herkunft einer Person stattfindet. Das muss auch gar nicht zutreffend sein, das können auch manchmal einfach Zuschreibungen sein. Das würde ich erstmal so im Groben sagen.
Mhm. Ja, finde ich total spannend und ich finde halt das auch voll wichtig zu sagen, dass Klassismus eine Diskriminierungsform ist, dass es eben nichts, nicht nur ein Moment ist oder so, der zwischen zwei Menschen passiert, sondern dass da wirklich eine Struktur hintersteht. Und das finde ich auch so gut in dem Wissen darum, weil es ja auch sowas gibt wie Intersektionalität, also die Verwobenheit von verschiedenen Diskriminierungsformen. Dass wenn wir sagen, Klassismus ist eine Diskriminierungsform, dann wissen wir, okay, das ist auch verwoben mit anderen Diskriminierungsformen. Deswegen finde ich diese Perspektive voll wichtig darauf, das zu betonen.
Ich finde auch voll gut, dass du sagst, dass es halt auch eine Sache ist, die halt nicht immer ein Fakt ist, sondern auch so auf Zuschreibung beruht. Genau. Ja. Die nächste Frage wäre, wann hast du das erste Mal das Wort Klassismus gehört und was ging damit für dich einher?
Ich würde sagen, das erste Mal das Wort Klassismus habe ich gehört, als ich mich angefangen habe, mit so intersektionalem Feminismus auseinanderzusetzen und mit der Geschichte und mit anderen Diskriminierungsformen und Strukturen und all dem, dass ich wusste, dass da irgendwas passiert, war mir schon viel, viel früher bewusst, bevor ich den Begriff kannte.
Mhm.
Er hat mir später dann dabei geholfen, dass ich halt Aggressionen, die auf mich niederprasselten auf irgendeine Art und Weise, ob das jetzt in Schule, draußen beim Spielen oder sonst so war, dann benennen konnte oder wissen konnte, warum passiert das. So, das hat mir dabei geholfen. Und bei euch so?
Ja, für mich war das, glaube ich, auch so ein Moment auf jeden Fall, in dem ich, also als das Wort sozusagen für mich dann in mein Leben gekommen ist, dass ich voll viel, was ich halt vorher auch schon als irgendwie nicht cool wahrgenommen habe, an Erfahrungen auch ja irgendwie einordnen konnte. Ja, und für dich?
Ich habe das Wort zum ersten Mal in so politischen Kontexten gehört und ich glaube aber leider nicht in so Auseinandersetzung mit intersektionalem Feminismus. Ich glaube, das war eher so eine ganz allgemeine Auseinandersetzung mit dem Thema, nicht an so coolere Perspektiven gebunden. Und ich war total froh, diesen Begriff endlich zu haben, weil ich davor halt so klar, ich wusste schon sowas von ArbeiterInnenkämpfen und ich wusste, dass es irgendwie verschiedene Klassen oder Schichten gibt, welches Konzept man auch immer nehmen möchte für sich. Aber diese Erfahrungen, die ich damit tagtäglich gemacht habe, da hatte ich irgendwie nicht die Möglichkeit, das auch als Diskriminierung so zu formulieren. Und das war voll das krasse Tool, dass ich so das Gefühl hatte, ah, okay, ja, das ist ein Unterschied irgendwie, was ich als ArbeiterInnenkind erfahre, als jetzt Leute, deren Eltern angestellte ArchitektInnen sind. So, das ist halt Klassismus und das war voll empowernd. Was mich voll interessieren würde bei dir, du meintest, du hattest vorher auch Situationen, wo du gemerkt hast, da ist irgendwas, aber du konntest noch nicht genau greifen, was ist das? Was waren das so für Situationen?
Zum Beispiel in der Grundschule, wenn es dann hieß, hier Klassenkasse und warum ist das denn noch nicht da? Und das ist doch nicht viel, das sind doch nur 5 Euro.
Ja.
Das muss doch jeder aufbringen können. So, du hast nur vergessen, Bescheid zu sagen und sowas. Das waren so Situationen, wo man sich dann auch einfach missverstanden fühlt und so denkt so, nee, das ist sehr viel, wenn man zum Beispiel viele Geschwister hat, die alle am selben Tag irgendwie Klassenkasse zahlen müssen.
Ja.
Wie soll das sein? Oder dass man dann angefangen hat, so sich überlegen zu müssen, wenn Bücher gefehlt haben in der Schule, so, warum sind sie jetzt noch nicht da? Ja, ich habe die bestellt bei, ich habe mir Sachen ausgedacht, irgendwie erzählt, bei so einer ganz kleinen Bücherei Und die brauchen immer ein bisschen länger wegen den Lieferanten und so ein Kram, ne?
Ja. Ich finde krass, dass da auch direkt so ein Vorwurf mit einhergeht. Also von wegen irgendwie, dass dir direkt vorgeworfen wird, dass du dich irgendwie nicht damit auseinandergesetzt hast und zu Hause nicht Bescheid gesagt hast, so als könnte es einfach keinen anderen Grund geben.
Ja.
Super krass. Und ich finde es auch voll gewaltvoll, weil es irgendwie so voll deutlich macht, okay, die Schule ist ja eine Institution, da müssen ja alle Kinder rein. Mhm. Irgendwie, egal wie sie positioniert sind. Und trotzdem schafft es die Schule halt nicht, auf Kinder ausgerichtet zu sein, die Armutserfahrungen machen. Mhm. Und das ist halt einfach super krass. Und gleichzeitig finde ich es voll heftig, wie krass handlungsfähig du schon als Kind warst, dass du so Taktiken entwickelt hast, wie du dann entgegnen konntest und wie du es irgendwie schaffen konntest, dieses Stigma irgendwie möglichst von dir zu lösen. Und das ist auch, finde ich, voll die krasse Ressource.
Voll. Die nächste Frage wäre, was sind deiner Meinung nach Situationen, Kontexte oder Bereiche, in denen besonders oft Klassismus passiert, beziehungsweise dir aufgefallen ist?
Ja, ich würde eher sagen, wo passiert es nicht?
Ja.
Mhm. Also so, gibt es irgendeinen Ort, der frei von Klassismus ist?
Ja, voll.
Mir persönlich fällt jetzt keiner ein.
Nee, mir so. Auch nicht.
Ja, Schule, Uni, beim Spielen draußen. Später dann irgendwie beim Saufen an irgendwelchen Weihern oder so, ne, wo man dann halt auch mit unterschiedlichen Jugendlichen zusammenkommt und so. Überall. So.
Ja. Voll. Und das finde ich, darauf weist das ja auch schon hin, was du gesagt hast, halt, dass Klassismus eine Diskriminierungsform ist. Das heißt ja auch, es ist eine Struktur. Das heißt ja auch, es ist überall präsent, dadurch, dass es eine gesellschaftliche Struktur ist. Und ich habe aber das Gefühl, dass bei Klassismus ganz vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, dass das halt auch bedeutet, dass Klassismus eben weiter eine Diskriminierungsform ist, Teil von Institutionen ist, Teil von Gesetzen ist, Teil von Diskursen ist, Teil von fast jeder Interaktion ist zwischen Menschen und eigentlich immer mitschwingt und es keinen Kontext gibt, der davon frei ist. Ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel bei Sexismus natürlich auch das Bewusstsein also noch bei weitem nicht genug da ist, aber da schon mehr die Perspektive ist von, okay, Gesetze können sexistisch sein, Institutionen und irgendwie ist das auch etwas, was oft und immer mitschwingt. Und bei Klassismus habe ich das Gefühl, dass sogar die Leute, die das Wort kennen, und das kennen gar nicht so viele, das trotzdem nicht so mitdenken, dass es das immer überall gibt und dass es auch immer etwas ist, was voll wichtig ist, mitzureflektieren in einer Art und Weise, wie sie mit Menschen umgehen. Hast du so Erfahrungen damit gemacht, dass Leute das auch eher so im Hinterkopf haben von, okay, das ist ein strukturelles Ding, das schwingt immer mit? Oder hast du auch eher Erfahrungen gemacht von, dass Leute das eigentlich gar nicht so mitdenken in ihrem Handeln?
Ich habe eher die Erfahrung, dass Leute das nicht mitdenken. Das andere ist ja auch, dass man selber ja auch klassistisch ist. Also selbst wenn man von Klassismus betroffen ist, kann es dazu kommen, dass du halt eben dadurch, dass das halt so kleine, feine Strukturen, die sich so durch die gesamte Gesellschaft und durch sämtliche Diskurse ziehen sind, dass man das dann halt auch reproduziert, wenn man gar nicht weiß, dass es diese Gewaltform gibt.
Ja, voll. Ich kenne das beispielsweise aus so einer Situation, fällt mir gerade ein, zu Zeiten, als man noch Dinge unternehmen konnte, wenn man neue Leute trifft irgendwie in Situationen und die einen immer gleich fragen, weil sie davon ausgehen, weil man halt irgendwie, keine Ahnung, zwischen 20 und 30 ist, was auch immer, die dann immer sagen, und was studierst du? Mhm. Und dann immer total schockiert sind, wenn du entweder sagst, ich studiere nicht oder irgendwie ein anderes Beispiel nennst, zum Beispiel, ich mache eine Ausbildung oder ich arbeite einfach fest in meinem Job oder ich arbeite nicht oder was auch immer. Also das ist so was, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, so an Situationen.
Voll. Und ich finde den Punkt tatsächlich auch voll krass, den du angesprochen hast, dass man auch selber Klassismus reproduziert. Weil das ja irgendwie auch selbstverständlich ist, wenn wir davon ausgehen, dass das eine Form von Diskriminierung ist, dass wir das halt auch verinnerlicht haben. Ja. Aber ich finde es voll schmerzhaft, mich dabei zu ertappen, sozusagen, wie ich das selbst habe. Oder auch meine Eltern. Also ich bin zum Beispiel wirklich mit dem absoluten Muss aufgefangen von, es ist absolut klar, ich muss auf ein Gymnasium gehen und ich muss auch unbedingt studieren. Alles andere wäre wirklich richtig das Drama gewesen. Und das ist ja auch total klassistisch. Also meine Eltern hatten total auch dieses Bild von, so dass die universitäre Bildung die einzige ist, die man wirklich anerkennen sollte und wirklich was wert ist. Und also das ist jetzt auch nicht richtig fancy, dass ich soziale Arbeit studiere. Da gibt es auf jeden Fall auch Sachen, die da höher angesehen sind. Und das heißt für mich auch einfach, als ich das angefangen habe zu reflektieren, dass ich halt gemerkt habe, wie krass das auch in meiner Perspektive von Bildung mit drin ist und dass ich Klassismus mit auch in mir habe.
Voll, und ich finde da schon krass irgendwie, wenn man so darüber nachdenkt, dass es für manche Leute halt einfach gar nicht erst irgendwie eine Möglichkeit ist zu studieren, so aus finanziellen Gründen.
Hast du so das Gefühl, dass wenn du mit anderen Leuten sprichst, die auch Klassismus-Erfahrungen machen, dass die irgendwie auch so bei sich am Start haben, dass sie wissen, dass sie das auch verinnerlicht haben? Oder ist das für viele eher so eine Überraschung, mit denen du redest?
Also wenn ich jetzt an meine Friends denke, an meine kleine Bubble, dann würde ich schon sagen, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat, aber dass halt auch andere, also dass es halt auch in den Fokus gerückt worden ist. Wenn ich jetzt an andere Kontexte denke, in denen ich so unterwegs bin, naja, geht. Ja. Könnte mehr sein, wenn wir mal nett sagen wollen.
Sehr nett, sehr nett.
Dass es sogar teilweise so ist, dass wenn man die Leute darauf aufmerksam macht, dass es da halt irgendwie keinen Anhall gibt, ne? Dass einem dann trotzdem irgendwie, was weiß ich, Jan Böhmermann oder so empfohlen wird und hahaha, guck doch, was du da gemacht hast, und ich ziehe mir das rein und denke mir halt nur danach so, ach, warum mir? Ich hab mich dir offenbart, ich habe gesagt, es ist schmerzlich für mich, und dann kommst du mir mit dem an, der sowas am laufenden Band reproduziert, so, ne?
Ja, super eklig. Und du meintest, das halt manchmal gar nicht an, wenn du die Leute kritisierst. Hast du auch also manchmal Erfahrung damit gemacht, dass das so richtig abgewehrt wird, die Kritik?
Naja, dann geht es halt irgendwie um Gefühle, ne? Dann heißt es immer so, ja, ich wollte doch nicht, ich konnte doch nicht wissen, und das war gar nicht meine Absicht. Und wenn du das jetzt so plötzlich sehen möchtest, dann wollte ich das trotzdem nicht so machen. Also es passiert halt ganz oft, dass es dann halt so schwammig wird und so versucht wird, diese Gewalt, die halt existiert, irgendwie abzusprechen und zu sagen, die existiert gar nicht.
Ja, die Erfahrung habe ich auch voll viel gemacht. Und ich finde, ein Argument, das ich dann voll oft gehört habe, ist, hey, das ist doch voll normal, dass ich dich das jetzt frage oder das jetzt annehme. Zum Beispiel, keine Ahnung, dass Leute annehmen, man kann sich das leisten, einmal die Woche sich Essen zu bestellen oder das alle zusammen bestellen, ohne davor miteinander zu reden, wie wollen wir das finanzieren. Haben gerade alle das Geld da oder allgemein das Geld? Wer hat Geld zu teilen und wer nicht? Das ist ja eh so ein Ding in Deutschland, Geld teilen, über Geld reden. Das passiert nicht so oft, das ist voll das Tabu. Ja. Und das ist voll das Problem, weil das ja auch ein Tool ist, mit dem man solidarisch miteinander sein kann. Genau, wenn ich das dann anspreche, wenn ich mich das traue, in solchen Momenten das anzusprechen, dann genau, höre ich voll oft zum einen, es war nicht böse gemeint, aber auch, das ist doch normal, das so zu machen. Oder es ist doch normal für mich, mehrere Platten zu Hause zu haben und ein Plattenspieler. Oder es ist doch normal für mich, was ist denn schlimm daran, dass meine Eltern ein Reihenhaus hatten? So bin ich nun mal aufgewachsen.
Ich kann doch nichts dafür.
Genau, ich kann doch nichts dafür.
Lieblingssatz. Ja. Ja, oder einfach auch, ich meine, es ist ja nicht nur dieses Ding von irgendwie, ich kann auch nichts dafür so und dieses, das irgendwie von sich wegdrücken, aber ich meine, ist es so normal, dass du geschockt reagierst, dass ich nicht dreimal im Jahr im Urlaub bin, sondern vielleicht jedes dritte Jahr mal für ein Wochenende so? Du musst nicht geschockt reagieren, du, weißt du, also ist nicht nötig.
Ja. Eine Sache, die ich bei Klassismus habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, diese Erfahrung, die für mich anders ist als bei anderen Diskriminierungserfahrungen, ist, dass es für mich voll schwierig ist, wenn Leute, die finanziell so krass privilegiert sind, so von sich aus so ganz selbstverständlich darüber reden, was sie so für finanzielle Ressourcen haben. Also so, dass sie so ganz selbstverständlich immer in den Skiurlaub fahren und dann hier und dahin fahren und jetzt irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium machen, das 500 € im Monat kostet, und das hat einfach so Scheren. Und es ihnen halt total egal ist, ob Leute neben ihnen sind, die sich fragen, wie sie die letzten Tage des Monats überstehen können oder die letzten 2 Wochen des Monats finanziell überstehen können oder ja, wie das einfach ein riesiges Thema ist und halt so ihre Privilegien so krass zur Schau stellen und da gar keine Sensibilisierung haben. Und ich habe das Gefühl, das ist ganz schwer zu kritisieren in solchen Momenten. Also ich habe mich das bisher nie getraut, zu Leuten zu sagen, halt mal deinen Mund.
Ich kann da tatsächlich sehr gut anknüpfen an das, was du gerade sagst. Und zwar habe ich mal den Mut aufgebracht, also im Sinne von, ich wusste, dass mir jetzt nichts irgendwie Negatives entgegenkommt, im Sinne von, die Person wird aggressiv oder was auch immer. Gibt es ja leider auch voll oft. Aber trotzdem ist es natürlich eine Überwindung, auch irgendwie sich jemandem gegenüberzustellen und zu sagen, hey, so, ich habe nicht diese finanziellen Mittel. weil ich weder so aufgewachsen bin, noch irgendwie die Möglichkeit hatte, so easy mit 1000 Vitamin Bs irgendwie mich sonst wohin zu dingsen. Genau, und ich habe das angesprochen. Und also die Person hat mir so mehrere verschiedene Fragen zu Skiurlaub, was für die Person, glaube ich, Selbstverständlichkeiten waren, gestellt. Und ich meinte, nee, ich weiß nicht, wie viel das kostet und kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich in Urlaub gehe, gehe ich auch nicht an einen kalten Ort. Ich lebe schon in Hamburg. Und habe halt wirklich sehr offensichtliche Hints auch gedroppt die ganze Zeit, bis ich dann irgendwann meinte, so du, ich finde es gerade nicht so cool, ich kann mir das nicht leisten. Ich freue mich natürlich für dich, wenn du so super cool viel Urlaub machen kannst, aber so, ich habe da gerade keinen Kopf für und so. Und die Person hat einfach, also die meinte so, ach so, ja, okay. Und eine Viertelstunde später ging es dann wieder um irgendeinen anderen Urlaub, die die Person mit irgendeiner anderen Person gemacht hat. Und ich war so, boah, Alter, wie unsensibel kann man eigentlich sein, wenn ich dir schon direkt ins Gesicht sage, so nicht nur, dass ich mir das halt nicht leisten kann, was ehrlich schon so eine rotes Fähnchen sein sollte, im Sinne von, ist ja okay, über Sachen zu reden, aber dann musst du mir nicht noch irgendwie die Preise aufzählen, die das alles irgendwie hatte und wie teuer ja alles ist, sondern dann sage ich es dir auch noch und du redest halt einfach weiter.
Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, weil das halt so dieses Ding ist von, du bist ja selber dran schuld. Also so, du hast irgendwie eine Mitverantwortlichkeit für die Situation, in der du bist. Und das ist auch ganz egal, ob man dann 6 Jahre alt ist oder 21. Das wird weiter fortgeführt und weiter so dieses, das ist ja dieses Übertragen von Gewalt, ne? Dadurch, dass dir eine Verantwortlichkeit davon gegeben wird, ne? Dass du dann halt auch anfängst, wenn du eben nicht verstehst, okay, das ist gerade klassistisch, was mit mir passiert, dass du anfängst, diese Gewalt auf dich zu übertragen und auch dich damit selber zu lähmen, ne? Und zu sagen so, hier, wahrscheinlich haben die recht. Wahrscheinlich bin ich selber dran schuld, aber man ist nicht selbst dran schuld.
Voll, dass so dieses, wie sagt man, ich nenne es jetzt einfach mal Mythos von, man muss einfach nur hart genug arbeiten und dann wird das schon sozusagen.
Ja, neoliberaler Gedanke, ja. Immer weiter und weiter, ja.
Total schrecklich. Ich habe mich tatsächlich auch schon in der Situation gefunden, dass ich dann halt 60 Stunden die Woche gearbeitet habe, weil ich dachte, okay, wenn ich nur hart genug mache und mich gut genug anstrenge, dann wird das schon. Und habe mir dann auch irgendwann so selbst eingebildet, dass ich dann in Richtung Mittelschicht komme. Also so, das war wirklich so mein Ansatz. Ich dachte, okay, wenn ich hart genug arbeite, dann kann ich aus der Unterschicht raus.
Und so, du meintest gerade, wenn man halt diesen Begriff Klassismus noch nicht für sich hat, dann kann man das voll schwer auch so von sich wegschieben, sondern es ist voll leicht, das zu verinnerlichen. War dann der Moment, als du diesen Begriff gehört hast und das, was dann danach auch passiert ist, im Nachdenken darüber, für dich auch ein Moment, wo du das mehr von dir irgendwie abschieben konntest, diese ganzen Zuschreibungen, die da auf dir gelastet haben von Selbstschuld? Oder ist das schon vorher passiert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte irgendwann so eine Phase, wo ich so gesagt habe, wisst ihr was, ihr wollt den Assi, ihr kriegt den Assi. So. Hier bin ich so und ihr müsst damit leben, wie ich rede, wie ich aussehe. Ihr müsst mich ertragen, ihr müsst mich ansehen.
Ja.
Und dann irgendwann war es so, dass ich gesagt habe, so, ich entscheide mich, wann ich was sein möchte, wann ich wen ich wann euch präsentieren möchte. So dass ich gar nicht immer so angreifbar bin.
Voll.
Und habe damit halt ganz viel Angriffsfläche genommen, weil die Leute waren verwirrt. Die wussten nicht mehr genau, wer ist das jetzt? So, warum redet sie so? Warum macht sie so? Sondern ich war dann da und bin dann halt auch in diesen Rollen hin und her gesprungen, wie ich wollte.
Maximale Verwirrung gestiftet. Sehr gut.
Was hat das für dich ermöglicht, dass du an den Punkt gekommen bist, wo du so warst? Ihr müsst jetzt damit leben, wie ich bin, statt zu probieren, sich immer mehr anzupassen. Weil es ist einfach krass, der empowernde Move, sowas zu machen.
Ich glaube, dass es ein ziemlich krasser Prozess war, so, den ich da durchlaufen habe. Also zum einen habe ich eine Freundin, die mich seit Jahren begleitet und extrem darin auch unterstützt hat. Und wir befinden uns in einer ziemlich gleichen Situation, kann man so sagen. Und mit ihr konnte ich mich immer gut austauschen und dementsprechend auch unterstützen bei solchen Sachen. Und halt auch gemeinsam entschließen, dass wir das jetzt als Praxis machen. Ich würde sagen, fangen wir so jugendmäßig an, dass da ich irgendwie von irgendwelchen alten weißen Frauen aus irgendwelchen Parks verscheucht worden bin mit meinen damaligen Freunden, irgendwie, weil wir da nicht sein sollten, durften. So. Und ich mich da zum Beispiel entschieden habe, da zu sagen, nee, dir gehört der scheiß Park nicht. So.
Voll, und wo soll man noch sonst abhängen? So?
Eben. Und dann später, als ich so angefangen habe, linke Räume zu besuchen, habe ich natürlich versucht, gut anzukommen. so, da irgendwie einen Hafen zu finden. Und habe aber festgestellt, dass es da trotzdem halt eben diese Gewalt gibt, die mich betrifft oder andere betrifft oder beziehungsweise auch nicht mich, solange ich mich bedeckt behalte. Mhm. Und da habe ich dann entschieden, also so, es war wirklich jahrelang entschieden, das ganz klar so als Praxis zu betreiben, auch zu sagen, nö, so. Und dann halt auch die Nähe zu Menschen zu suchen, die halt auch dieses Nähe nicht mit uns brauchen.
War krass, voll schön. Ich finde das, was ich halt mega schön finde an dem, was du sagst, ist, dass der Moment von Solidarität zwischen dir und anderen Betroffenen und so gegenseitigem Empowerment voll raussticht darin. Also so dieses sich so erkennen, dass man in einer ähnlichen Situation ist und dann miteinander zu besprechen, was gibt es für Widerstandsstrategien, die wir irgendwie machen können, und wir machen das dann auch gemeinsam. Das ist voll schön. Hast du noch mehr Erfahrungen mit so Solidarität unter Betroffenen?
Ja. Ich war mal bei einem Vortrag, können wir es nennen, wo ziemlich viel, es ging um das Thema Armut. Das Publikum war sehr gemischt, sehr reich, würde ich so sagen. Und da waren dann vereinzelt Leute, die, wenn bestimmte Sachen gesagt haben, so einen Schamausdruck im Gesicht hatten. Und wenn dann etwas von diesen Personen gesagt worden ist, war das zum Beispiel eine Praxis zu sagen, so, ja, ihr habt voll recht und das auch noch und hier.
Ja.
Und es geht auch so ein bisschen darin, so das zu checken, also so den Raum genau zu beobachten. Und ich glaube, das machen Menschen generell, die Klassismus-Erfahrungen machen, auch die andere Diskriminierungserfahrungen machen, dass so Räume immer erstmal beobachtet werden und angeguckt werden. Und wer ist da und wie verhalten sich die Leute? Und sich dann halt auch bei den, die dafür schon so ein Bewusstsein haben, so der Wille da ist von wegen, ah, mit dir connecte ich mich. So,
voll.
Ich sehe, da ist was und vielleicht können wir uns ja irgendwie gegenseitig supporten, unterstützen und so weiter.
Wenn du so Räume abcheckst, wonach hältst du Ausschau?
Ja, es ist inzwischen ein bisschen schwieriger geworden, muss man dazu sagen, weil es ja ein extremer Schick ist inzwischen, sich in einer bestimmten Art und Weise zu kleiden.
Mhm.
Ey, I hate it.
Ehrlich, so wie viel Geld hast du dafür ausgegeben, arm auszusehen, Alter?
Ja. Ich würde tatsächlich sagen, so bei dem, was besprochen wird und wie die Menschen dann darauf reagieren, so.
Ja.
Bei irgendeinem klassistischen Joke oder so, lacht die Person oder lacht die Person? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine,
ja,
aber
komplett.
So dieses, machst du das gerade, weil du Angst hast, dass deine eigene Identität irgendwie auffallen konnte, auffliegen konnte, so, oder machst du es aus einer Überzeugung heraus?
Ja.
Das zum Beispiel, so. Wie sich generell in einem Raum verhalten wird, ne? Also so Leute, die nicht von Klassismus betroffen sind, die nehmen sich Räume ja auch tatsächlich, ne? Und
absolut.
Sind dann da und sind präsent und reden viel und sollen gehört werden und werden auch gehört, während das bei anderen dann halt eher nicht der Fall ist.
Ja, voll. Da kann ich mega dran anknüpfen, dass das halt auch voll schwerer geworden ist, aber man das irgendwie sieht, wie sich Leute Raum nehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass das ist, wonach ich Ausschau halte, wie sich Leute Raum nehmen. Und manchmal erkenne ich es halt, dass ich weiß, ah, okay, ich weiß ganz genau, dass du für die Art und Weise, wie du sprichst oder gehst oder wie du dich anziehst, du wirst dafür diskriminiert wegen Klassismus. Ich fühle das so, okay, wir sind in einer ähnlichen Positionierung. Ich glaube halt, dass ich mir irgendwie krasser einen Mittelschichtshabitus angeeignet habe, weil ich so mich ganz viel in diesen Kontexten bewege und deswegen viele Leute mich nicht erkennen.
Mhm.
Also, wobei halt, ich glaube, bei beiden Seiten mich immer wieder Leute erkennen. Also ich glaube, dass sowohl Leute aus der Mittelschicht ganz, ganz oft dann doch immer merken, ah, okay, sie gehört hier nicht hin, auch wenn ich irgendwie an der Uni so reden kann, wie das irgendwie erwartet wird. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass andere Leute, die Klassismuserfahrungen machen, auch checken, ah, okay, die ist auch eine von uns. Ja, genau. Was mich voll interessieren würde, ist, du entscheidest dich dann ja manchmal so, je nachdem, wie du dich gibst, wie du provozieren möchtest oder nicht, oder wie du, ja, inwiefern du Code-Switching so betreiben möchtest. Und mich würde interessieren, wovon hängt das ab, wie du dich entscheidest, ob du dich jetzt eher anpasst oder ob du jetzt eher so bist, nee, leb damit, wie ich bin?
Gute Frage. Ich glaube, es geht ganz darum, was gerade gesagt wird, wie sich gerade verhalten wird, was irgendwie, was die Person eigentlich mit ihrem Verhalten, also was mein Gegenüber gerade mit ihrem Verhalten irgendwie machen möchte, so, und bei mir erreichen möchte. Und ich würde sagen, ich habe inzwischen auch mir eine sehr hohe Toleranzgrenze aufgebaut, dass ich mich entscheide, ganz, ganz bewusst dann entscheide, bis dahin und nicht weiter. Wie du es eben gesagt hast, ne, wenn es so um Prahlen geht zum Beispiel. So dieses so hier, schau mal, mein Boot, meine Skier, weiß ich nicht, meine Wellensteinjacke, was auch immer. Oder eine andere Sache ist, wenn Leute so tun, als ob, wenn die mir ankommen mit so, yo, Digi, was geht, ey, und du kriegst so einen Cringe, so alles in dir drin zieht sich zusammen und du denkst so, warum macht der so?
Voll. Ehrlich, warum macht der so? Was los mit dir?
So, und das aber auch auf so eine Art und Weise macht, die das Ganze belustigt.
Ja, ne? Auch so ein Ding von, ich komme jetzt runter auf dein Niveau-Style.
Genau.
Ich musste eben auch an so Situationen denken, im Arbeitskontext so, wo durch den Ort, also ich meine so Bewerbung und so, die wussten, wo ich gewohnt habe und wo ich aufgewachsen bin. Und dadurch sind die halt auch immer davon ausgegangen irgendwie, dass ein ganz bestimmtes Verhalten oder so von mir einhergehen muss. Und natürlich Arbeitskontext, ich habe mich ordentlich gekleidet, ich habe mich ordentlich verhalten, ne? Wie das auch so dann, keine Ahnung, wenn man so in den Beruf einsteigt ja auch ist, dass man so extra, sich extra Mühe gibt, auch professionell zu sein und so weiter und so fort. Und egal, was ich gemacht habe, es ist immer darauf zurückgekommen worden, so, ah ja, sie kommt ja daher und das und immer so Zuschreibungen, so. Und darum konnte ich eben voll gut anknüpfen, als du gesagt hast, so, ja, gut, dann bin ich jetzt halt so, ne? Also dann habe ich auch so Momente gehabt von, wisst ihr was? Wenn es eh egal ist, was ich tue und ihr seht mich trotzdem, wie ihr mich sehen wollt, dann bin ich jetzt mal so, wie ihr es mir zuschreibt. So, weil klar, einige Dinge sind bestimmt so gewesen sozusagen. Also wenn ich mich jetzt nicht in dem professionellen Umfeld bewegt habe, sondern halt so privat mich unterhalten habe oder ähnliches. Aber bei manchen Sachen war es dann auch so, okay, keine Ahnung, wenn ihr jetzt sagt, du bist so und so und so, gut, dann bin ich halt so. Ne? Mhm. Und dann war ich auch in so einem, also es war natürlich auch ein längerer Prozess so, aber ja, habe ich sozusagen auch einen Fick drauf gegeben. Ja. Aber habe dann auch irgendwann für mich auch gemerkt, okay, in diesen Momenten kann ich das machen und will ich das auch machen so und zeige euch, okay, hier, ich kann trotzdem Leistung bringen, auch wenn ihr mir das Klischee aufsetzt sozusagen oder mich in eine Schublade legt. Aber ich kann auch anders, wenn ich will.
Und was mich voll interessieren würde, ihr erzählt jetzt ja beide davon, dass ihr so diese Widerstandsform gebracht habt. Hat sich dafür für euch irgendwas verändert? Also entweder so von der Art und Weise, wie ihr euch im Alltag fühlt oder wie selbstbewusst ihr euch in Kontexte traut oder auch von der Art und Weise her, wie Menschen auf euch reagieren. Hat das so Einfluss auf irgendetwas in eurem Leben gehabt, dass ihr diese Widerstandsstrategie durchgeführt habt?
Ja, ich wurde aktiv aus Räumen ausgeschlossen.
Krass.
So. Mir wurde nachgesagt, dass ich aggressiv bin, dass ich gewalttätig bin. Und ich schwöre euch, ich habe noch nie jemanden von denen geschlagen, von den Menschen, um die es jetzt gerade geht. Oder mich irgendwie gewalttätig in diesen Räumen, irgendwie körperlich gewalttätig, wenn wir so wollen, bin ich nicht aktiv geworden. Aber es wurde mir trotzdem nachgesagt. Und das hat sich auch an unterschiedlichen Orten fortgesetzt. Ne? Also, dass wenn das dann rauskam, sozusagen. Mhm. So, es wurde herausgefunden, sie ist arm. Wurde ich halt stigmatisiert, genau damit. Ne? Also ja. Mit die Aggressive, die sich nicht unter Kontrolle hat. Und ich habe mich extrem unter Kontrolle. So. Ja. Aber trotzdem wurde es mir abgesprochen.
Ja. Krass, und halt ja auch einfach, finde ich halt immer so mies, weil, also sozusagen die Sprache, die so mittelschichtsmäßig ist, ist an sich ja schon voll die ausschließende und diskriminierende Sprache und dadurch ja schon an sich voll gewaltvoll. Mhm. So. Und wenn aber in dieser schon von sich aus gewaltvollen Sprache, die ja auch durch Abgrenzung entstanden ist, dass Menschen gesagt haben, ich will anders sprechen als die unteren Schichten, also so ist das ja geschichtlich dazu gekommen, dass wenn man aber in dieser Sprache dann Sachen sagt, die auch vom Inhalt her auch noch super krass gewaltvoll sind, dann wird das voll oft nicht gesehen. Mhm. Aber wenn Menschen eine Sprache benutzen, die von sich her strukturell nicht so gewaltvoll ist wie die Sprache der Mittelschicht, so, dann ist da aber ganz oft der Finger, obwohl inhaltlich nichts passiert, obwohl diese Menschen zum Beispiel auf Diskriminierung hinweisen. Mhm. Aber da finde ich, zeigt sich halt so krass auch diese diskriminierende Zuschreibung von aggressiv und ungebildet und unkontrolliert und triebhaft und deswegen ja auch faul. Ja.
Voll, ich habe auf jeden Fall ähnliche Erfahrungen wie du. Ich habe jetzt nicht so Momente, wo ich sage, okay, ich wurde jetzt aktiv krass aus einem Raum ausgeschlossen oder so. Aber ich glaube schon, dass mir dadurch auf jeden Fall einige Räume versperrt bleiben. So. Und ich, also teilweise Räume, wo ich mir dann auch denke, okay, ciao, was will ich hier? So.
Safe.
So. Aber ja, also auf der anderen Seite natürlich auch Räume, wo man natürlich auch vom Ding her gerne Zugang zu hätte, ne? Also so scheiße, die dann vielleicht auch sind, aber ja, wieder Beispiel Arbeitswelt, ne? Also wo könnte man sein, wenn man nicht die ganze Zeit stigmatisiert werden würde für etwas, wie du ja auch sagst, was gar nicht unbedingt stimmen muss, so. Mhm. Und ich merke auf jeden Fall auch, dass Leute anders auf mich reagieren, wenn ich so meinen Alltagssprech rauslasse. Ich werde ganz anders angeguckt, ganz, ganz anders. Deswegen aber auch die aktive Entscheidung, ne? Entweder wenig sagen oder halt in einem bestimmten Sprech oder mich halt aktiv dazu entscheiden, so zu sprechen, wie ich sprechen möchte. Und dann weiß ich, die Leute, die mich kennen, die Leute, die mich fühlen, die Leute, die ähnliche Erfahrungen machen, die hören weiterhin den Inhalt und nicht, wie ich ihn irgendwie sage.
Das Traurige daran, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ist ja auch, dass einem dann immer so so gesagt wird, so du bist dumm eigentlich, ne? Ja. Also wenn man halt eben diesen Sprech benutzt, dass so gesagt wird, so mit dir ist irgendwas nicht richtig, man kann dich nicht ernst nehmen oder so, ne?
Voll.
Was ich auch, also so die Vorstellung davon, jemandem das gegenüberzubringen, nur weil voll eine bestimmte Art und Weise gewählt worden ist, Sachen zu sprechen. Und ich finde, das ist eine sehr direkte Benennung von Sachen ganz oft.
Ja,
ne?
Auf jeden
extrem
Fall.
Ich habe auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Leute geschockt oder überrascht waren, dass dann doch sowas Schlaues aus mir gekommen ist. Ne? Was, du kannst kritisch denken, du bist politisch, oh mein Gott, du bist gebildet?
Ja.
Wie kann das sein?
Voll. Das, was ihr sagt, also ich kann voll viel dran anknüpfen, so in Bezug darauf, wann ich mich dazu entscheide, mich so zu geben, wie ich möchte und ganz entspannt zu sein und wann ich halt in eine Rolle schlüpfe und dann halt probiere, als Mittelschicht durchzugehen. Und für mich hängt das davon ab, ob ich um Anerkennung kämpfe in diesem Kontext oder ob ich diese Anerkennung schon habe. Bei meinen Freundinnen zum Beispiel weiß ich, die haben mich lieb. Ich muss nicht um Anerkennung kämpfen. Ich kann so reden, wie ich möchte. Auch teilweise in Arbeitskontexten, wenn ich irgendwie mit Kolleginnen zusammenarbeite, die richtig cool sind und von denen ich weiß, okay, die schätzen mich wirklich wert, einfach als Mensch und das, was ich mache, meine Perspektiven und die kennen sie auch, dann geht das auch. Aber ich weiß, wie ich in anderen Kontexten, ich bin viel in so akademischen Kontexten unterwegs, wahrgenommen werde und dass, wenn ich einen Raum betrete, Leute dann eher nicht direkt, wenn sie mich angucken, denken, ah, okay, es ist eine Person mit kritischen Perspektiven, mit Dingen, die sie sich irgendwie fragt, mit über die sie reden kann und möchte. Oder auch in so Arbeitskontexten. Ich arbeite halt auch im wissenschaftlichen Bereich, was dann auch viel mit so Alter zu tun hat und auch viel mit Rassismus und Sexismus, dass viele Menschen zum Beispiel denken, ich bin Studentin und nicht Wissenschaftlerin und dann denken, ich mache Hilfstätigkeiten, statt dass ich einen Vortrag halte. Da muss ich sehr, sehr, sehr darauf achten, was für eine Sprache ich habe, was ich anziehe, wie meine Körperhaltung ist sogar. Gestik und Mimik, alles. Und da könnte ich mir das niemals leisten, diese Widerstandsstrategie zu bringen. Und umso mehr freue ich mich aber, wenn ich das dann trotzdem irgendwie so subversiv dann schaffe, indem ich dann doch bisschen größere Ohrringe trage oder dann doch irgendwie einen grellen Nagellack oder was auch immer, da trotzdem so Momente reinzubringen von Widerstand, aber manchmal kann ich das halt nur ganz, ganz subtil.
Voll, ist ja aber auch verständlich, ne? Also ich meine, in vielen Räumen ist es gar nicht möglich, sich zu entscheiden sozusagen. Also natürlich könnte ich mich auch dazu entscheiden, zu machen, was ich will, aber dann weiß ich auch, dass mir sehr viele Zugänge versperrt sind, ne? Weil Leute einen nicht ernst nehmen oder weil sie einen Sachen nicht zutrauen. Also sowohl aus klassistischen Gründen, aber auch aus anderen diskriminierenden Gründen so. Und ich muss auch sagen, bei mir persönlich ist es halt dadurch, dass ich light-skinned bin, auch oft eine Möglichkeit, weil ich da damit ja, wenn Leute mich nicht direkt als POC lesen, halt häufig so die Möglichkeit habe dann, dass die halt nur in Anführungszeichen denken, dass ich halt ein armes Etwas bin, ein auf den. Genau.
Aber apropos Wissenschaft, wie ist das für euch, dass Klassismus halt auch ein Begriff ist, der irgendwie in der Wissenschaft voll viel benutzt wird und auch so zu dem geforscht wird und zu dem es Seminare gibt? Also es wird jetzt irgendwie so zum Thema an Unis und in Forschung. Wie ist das für euch?
Für mich ist das sehr wichtig. Dadurch, dass das ein wissenschaftlicher Begriff ist, geht es ja auch darum, eine gesellschaftliche Struktur benennen zu können in der ersten Instanz und dann daran zu arbeiten, diese auch zu dekonstruieren, also zu sagen, so, wir haben dieses Problem, jetzt wird ja noch so ganz oft getan, es gibt dieses Problem nicht, aber wir haben dieses Problem. Dadurch, dass es in die Wissenschaft angekommen ist, kann man sagen, es gibt dieses Problem und jetzt können wir schauen, wo tritt es überall auf, mit was gepaart, ne? Also Klassismus ist ja auch eine Diskriminierungsform, die meistens mit anderen Diskriminierungsformen einhergeht. Und was können wir jetzt versuchen mit diesen gewonnenen Erkenntnissen? Also was wollen wir anstreben und verändern? Und man darf ja auch nicht vergessen, das heißt ja immer, also die Masse geht immer davon aus, dass Menschen, die von Klassismus betroffen sind, nicht an Universitäten kommen oder da irgendwie keinen Fuß gefasst haben in irgendeiner Art und Weise. Aber das ist ja nicht der Fall. Also es gibt ja auch in universitären Kontexten großes Interesse, dieses Thema eben viel, viel weiter salonfähig zu machen, kann man das so sagen?
Ja. Ja, ich würde mich dem tatsächlich anschließen. Also ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass das benannt wird und bearbeitet wird.
Alright.
Willst du die nächste Frage stellen?
Yes, und zwar, Stella, würden wir gerne von dir wissen, was für Möglichkeiten gibt es so für Allyship, die Menschen machen können, die selbst aus der Mittelschicht sind, die keine Armutserfahrung machen und so, oder auch aus der Oberschicht, nicht nur Mittelschicht?
Vor allem Privilege Sharing, würde ich sagen. Ihr wollt eine Party besuchen, sprecht vorher über Geld. Sprecht darüber, wie teuer ist die Party, braucht jemand Kohle? Oder wenn es um Politik geht, wessen Stimme wird gehört? So setzt man sich dafür ein, dass andere Stimmen auch mal gehört werden. Mhm. Einfach sich dessen bewusst zu sein, was man eigentlich für ein Kapital durch die Stellung, in die man hineingeboren worden ist, zum Beispiel, hat. Und das halt auch aktiv anfangen zu teilen.
Voll.
MC, hast du so Ideen?
Ich glaube, für mich wäre so eine Sache, hinterfragt vielleicht mal euren Standard. Also im Sinne von, geht nicht immer davon aus, dass euer Standard die Normalität ist. Und ja, hört Leuten zu, so, die betroffen sind. Stellt die nicht irgendwie scheiße dar, seid sensibel und so. Wartet nicht darauf, dass Leute euch fragen irgendwie, sondern schert einfach von selbst aus. So. Also geht natürlich nicht über die Grenze von Leuten, wenn die was nicht annehmen wollen, so, dann zwingt es denen auch nicht auf. Aber ja, schert von selber so.
Ich kann auf jeden Fall voll an eure Punkte anknüpfen. Und bei so Privilegien-Sharing denke ich tatsächlich, ich finde auch, dass es darum geht, Geld zu teilen. Tatsächlich. Ja. Also das, worüber so wenig geredet wird, was voll das Tabu ist. Und ich habe das Gefühl, auch oft das Letzte, was Menschen machen wollen, außer jetzt so hier und da manchmal spenden, um sich irgendwie dann selbst gut zu fühlen, einmal im Jahr, finde ich, es gibt ja Menschen, die irgendwie entweder wirklich ein Vermögen haben von mehreren 10.000 Euro, von denen sie schon auch 1.000 Euro mal abgeben könnten. Und das würde für eine Person richtig viel ausmachen. Warum nicht? Oder auch, es gibt Menschen, die auch über einen längeren Zeitraum, weil sie wissen, sie haben jetzt zum Beispiel einen guten Vertrag bei einem Job und der Vertrag, der läuft für die nächsten 1 bis 3 Jahre. Für manche ist es dann möglich, irgendwie 100 Euro im Monat, 50 Euro im Monat an eine andere Person zu geben. Warum nicht? Und das könnten FreundInnen sein. Das könnte aber auch eine Person sein, die irgendwie in der Nähe von einer eigenen Wohnung auf der Straße lebt. Warum nicht der 50 Euro im Monat geben? So, und das sozusagen vielleicht dann auch mit einer Person zu kommunizieren. Aber also ich glaube, das ist wichtig, das nicht einfach so zu machen als, ah ja, hier, ich weiß ja, du bist arm, hier ist mal das Geld. Das ist jetzt irgendwie mein Almosen an dich.
Ja, das ist, was ich meinte.
Ja, sondern halt so wirklich so offen zu sagen, hey, ich habe Geld, das ist übrig, ich würde das gerne teilen. Ich sehe das als einen politischen Akt. Wäre es für dich cool, wenn ich einen Dauerauftrag einrichte? Und ich würde jetzt sagen, der läuft mindestens so und so viele Monate. Wäre das okay für dich? Und sowas halt absprechen und irgendwie auch absprechen, was sind für Ängste daran gebunden von irgendwie, muss man dankbar sein oder nicht. Aber ich habe sowas manchmal mitbekommen, dass Leute das gemacht haben und ich glaube, das könnte es noch viel, viel häufiger geben. Oder halt auch so Leuten was schenken. Du weißt irgendwie eine Person, DJ, und das ist richtig scheiße teuer, das Equipment, aber du hast gerade das Geld, kauf es ihr. So, das ist ein Teil von Privilegien-Sharing.
Auf jeden Fall.
Voll auch, also ich meine, wenn du ein 13. Gehalt irgendwie bekommst und also ich spreche jetzt nicht von einfach irgendjemand, ne, sondern halt Leute, die sich das dann leisten können. Wenn du das eh sparst, also so, das, ich meine, 13. Gehalt, das ist ein komplettes Plusgehalt, ne, das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie einen Huni bekommen hast oder so. Nimm doch einfach einen Teil und ja, wie du sagst, schenk jemandem was, mach doch einfach ein geiles Geschenk draus. So, oder keine Ahnung, wie du selber sagst, bei manchen Leuten weiß man, was es ist. Oder geh mal mit jemandem einkaufen und zahl den Scheiß Einkauf, damit diese Person einfach die letzten Wochen im Monat was zu essen hat. und nicht irgendwie nur sich von Reis ernähren muss.
Und ich finde ein Thema, was da halt auch sein kann, damit es eben so ein bisschen struktureller ist und halt nicht nur so ein einmaliges Ding, was auch schon besser wäre als nichts.
Ja.
An wen vererbt man Sachen, wenn man was zu vererben hat? So, wer wird in das Testament gepackt? Das kann man auch solidarisch strukturieren. Oder halt auch so, wen heiratet man aus Solidarität, damit die Person irgendwie Zugang hat zu Versicherungen und so weiter und so fort. Auch das könnte was sein. Oder halt wirklich so etwas wie, das halt zu einem Commitment zu machen über Jahre hinweg von einer Person, die mitzufinanzieren. Warum nicht?
Voll. Oder warum vermietet ihr eure scheiß Zweitwohnung nicht einfach ein bisschen günstiger an andere?
Oder für gar kein Geld, wenn der Kredit eh abgezahlt ist.
Da bin ich voll bei euch.
Ja, wollen wir zur nächsten Frage kommen?
Yes.
Und zwar, Stella, was würdest du Menschen zu dem Thema Klassismus gerne ans Herz legen? Also im Sinne von allgemein, aber auch Leute, die auch betroffen sind beispielsweise.
Dass sie nicht alleine sind, auch wenn sie sich wahrscheinlich oft alleine fühlen. Dass es wichtig ist, sich zusammenzuschließen und miteinander zu sein.
Ja, MC, was hast du noch so für Ideen? Was würdest du Leuten ans Herz legen?
Ich glaube, ich würde mich auf jeden Fall anschließen an den Punkt mit irgendwie schließt euch zusammen. Also auch um irgendwie Lösungen miteinander zu finden, wie man Zeiten überbrücken kann, weil selbst in, also nicht alle Leute, die irgendwie arm sind oder zur Unterschicht gehören, sind gleich arm. Also da gibt es ja auch nochmal verschiedene finanzielle Zugänge, sage ich jetzt einfach mal. Ja, guckt aufeinander auf jeden Fall und nehmt euch euren Raum, so schämt euch nicht. Wir können alle nichts dafür. So.
Ja.
Ja, das würde ich auch sagen. Und manchmal denke ich auch daran, das, was du heute gesagt hast, MC, es gibt Leute, die geben so viel Geld aus, um auszusehen wie Unterschicht. Es gibt nichts, für das wir uns schämen müssen. Aber nee, tatsächlich, etwas, woran ich gerne denke, wenn ich an Diskriminierung denke und auch Diskriminierungserfahrungen, die ich mache und was ich allgemein immer wieder probiere, mir vor Augen zu führen, ist, dass es eine Struktur ist, die dahinter steht und dass die Erfahrungen, die ich mache, nichts über mich aussagen, sondern halt über die Struktur in der Gesellschaft und über die Bilder und Vorstellungen, die Leute, die mich diskriminieren, verinnerlicht haben. So, und das sozusagen so von mir zu weisen. Und ich hoffe, dass das auch viele Menschen können.
Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, ist, ich will auf jeden Fall allen Leuten aus der Unterschicht ans Herz legen, dass ihr euch niemals von irgendjemandem sagen lassen sollt, dass die Sachen, die ihr euch für euer Geld holt, die falschen Sachen sind.
Oh ja.
Weil, also, egal wer irgendwie um die Ecke kommt und sagt, aber dann hättest du dir das und das und das und das nicht kaufen sollen. Das ist ja total, wie sagt man?
Unschlau.
Ja, unschlau. Oder hättest du nicht das und das und das geholt, dann hättest du mehr Geld oder würdest du nur richtig sparen und so. Haltet alle eure Klappe. weil also so, ihr gönnt euch jeden Tag 1000 Sachen an Luxus, so nur weil ich kein Geld habe, muss es mir nicht scheiße gehen. Das wollte ich noch sagen.
Oder müsst halt keine Miete zahlen, weil ihr bei in der Eigentumswohnung von Mama und Papa wohnt, ne?
Ja, voll. Deswegen, ja, das würde ich gern allen noch ans Herz legen, so, gebt euer Geld aus, wofür auch immer ihr wollt und lasst euch da nicht von irgendjemandem irgendwas sagen.
Ansonsten würde ich noch sagen, Assis aller Länder, vereinigt euch.
Yeah, auf jeden, auf jeden.
Ja, und jetzt aber nochmal der Perspektivwechsel. Was würdet ihr Leuten sagen, also nicht ins Herz legen im Sinne von Allyship, sondern Menschen, die sozusagen keine Klassismuserfahrung machen, was würdet ihr denen sagen als sozusagen Statement oder was würdet ihr wollen, was die mal hören von euch? Also ich denke da zum Beispiel einmal daran, wenn wir euch darauf aufmerksam machen, dass ihr euch diskriminierend verhaltet, nehmt es an und denkt darüber nach und streitet es nicht ab. So, das geht gar nicht. Also werdet freier damit, über Geld zu reden und über das Geld, das ihr habt, auch offen zu reden. Hört auf, so zu tun, als ob ihr Unterschicht wärt und euch irgendwie das anzueignen. Hört einfach auf.
Und zwar sofort.
Hört einfach auf.
Ehrlich, also ganz ehrlich. Gerade so direkt so Flashbacks in meinen Kopf. Alle Leute, mit denen ich jemals Zeit verbracht habe, die gesagt haben, aber ich hab doch gar kein Geld. Halt's Maul. Ich glaube, das, was ich sagen möchte, ist halt's Maul.
Dann auch total wichtig, wenn ihr selber nicht von Klassismus betroffen seid und selber nicht durch das Wort Assi diskriminiert werdet, im Sinne auch von, es wurde euch biografisch immer wieder gesagt, bevor ihr es cool fandet, so rumzulaufen, wie ihr rumlauft, ist das kein Wort, das ihr euch unter irgendwelchen Umständen aneignen könnt, gar keinen Umständen, sondern es ist ausschließlich ein Wort, das für Betroffene da ist, wie zum Beispiel auch das Wort Kanake, so kann ich mich nennen, aber so können weiße Personen sich nicht nennen und so dürfen auch weiße Personen mich nicht nennen. Und genauso ist das mit dem Wort Assi. Das ist keine Selbstbezeichnung, die sich Personen aus der Mittelschicht oder so aneignen können.
Word.
Auf jeden Fall, da bin ich total bei euch. Und man merkt auch, wenn es sich angezogen wird, der Begriff.
Ja, auf jeden. Denkt nicht, dass wir euch nicht sehen. Der kommt auch noch. Der kommt noch zu meinem anderen Statement dazu.
Wir sind jetzt bei dem Teil angekommen, in dem wir euch unsere Empfehlungen nennen.
Genau, und wir wollen euch einmal eine Kampagne zuerst vorstellen, und zwar heißt die Zero Covid. Das Ziel heißt Null Infektionen für einen solidarischen europäischen Shutdown. Und das ist eine Kampagne, die ihr unterstützen und unterschreiben könnt. Und worum es geht, das sind so 5 Punkte, die wir hier ganz grob vorstellen wollen. Und zwar einmal geht es darum, gemeinsam runter auf Null zu kommen. Also die Perspektive ist, dass mit der Pandemie, unter der wir gerade alle leben, die Umgangsstrategie halt nicht länger sein kann, dass wir jetzt darauf warten, dass alle Menschen geimpft werden. Vor allem, weil die Impfstoffe viel zu langsam und auch ungleich verteilt werden. Und deswegen ist die Idee, gemeinsam runter auf Null zu kommen. Wobei in dem Aufruf, so wie ich es gelesen habe, eher der Fokus auf Europa liegt. So, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, das noch auszubauen und das global zu definieren. Aber auf jeden Fall schon mal einen Beginn, dieses Ziel überhaupt zu haben, auf Null Infektion zu kommen und nicht, dass sich das Virus die ganze Zeit weiter ausbreitet, nur nicht zu doll.
Ja.
Die zweite Perspektive ist, dass niemand zurückgelassen werden darf. Also, dass Menschen nur zu Hause bleiben können, wenn sie auch finanziell abgesichert sind und auch ein Zuhause haben, im Sinne eines Raumes, in dem sie sich alleine zurückziehen können. Und deswegen ist ein umfassendes Rettungspaket für alle nötig. Dann ist eine weitere Forderung, dass die soziale Gesundheitsinfrastruktur ausgebaut wird. Und ich meine, es gab jetzt auch in Hamburg schon seit vielen Jahren immer wieder Streiks von Gesundheitspersonal, das darauf hinweist, wie unglaublich schrecklich die Arbeitsbedingungen sind und wie weit unter dem Standard auch eigentlich gearbeitet werden muss, um so den Arbeitsbedingungen gerecht zu werden oder die irgendwie handeln zu können. Und das darf nicht sein. Und die vierte Forderung ist, dass Impfstoffe ein globales Gemeingut sind und deswegen auch nicht privatisiert oder patentiert werden dürfen. Und das finde ich auch total wichtig, insbesondere wenn wir uns angucken, wie ungleich global gerade die Impfstoffe verteilt sind. Also ich habe heute einen Post von Max Scholleck gelesen, in dem er einmal die Zahl davon genannt hat, wie viele Millionen Impfdosen schon verspritzt wurden in Europa und dass außerhalb von Europa und den USA es nur 25 Impfungen gab, also in den Ländern, die als finanziell benachteiligt markiert werden oder die ehemalige Kolonien sind. 25 Millionen. Und das ist einfach eine sehr krass gefährliche und ungleiche Verteilung mit tödlichen Konsequenzen. Genau, und die fünfte Forderung ist solidarische Finanzierung. Wenn es darum geht, wer trägt die Kosten für die ganzen Rettungspakete zum Beispiel. Da gibt es Ideen. Geht einfach mal auf die Internetseite zero-covid.org und da könnt ihr euch das durchlesen und gucken, ob es euch gefällt. Ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall noch ausbaufähig und es gibt Kritik daran, die auch berechtigt ist. Und trotzdem ist es in den gegebenen Bedingungen und auch mit den gegebenen Ideen, die es gerade gibt, dazu, wie mit der Pandemie umgegangen werden kann, eine Perspektive, die unterstützenswert ist.
Genau. Noch wollen wir euch empfehlen Ability Watch. Das ist ein Zusammenschluss von Menschen mit Behinderung, die politische Entscheidungen im Hinblick auf Inklusion kritisch begleiten und regelmäßig auf die mangelnden Einhaltung der UN-Behinderungsrechtskonvention hinweisen. Da könnt ihr auf die Internetseite abilitywatch.de gehen und euch weiter informieren.
Genau, das Letzte, was wir euch vorstellen wollen, ist der Salon der Perspektiven. Das ist ein mobiler Ort des Denkens für neue Formen der Zusammenarbeit, der Solidarität und des Austauschs in Kunst und Wissenschaft. Es ist eine Initiative zur künstlerischen Erforschung und Sichtbarmachung von Machtdynamiken in künstlerischen und wissenschaftlichen Berufen innerhalb der Dominanzgesellschaft. So beschreibt sich der Salon selber. Und die Personen, die da drin sind, haben einen queer-feministischen und intersektionalen Ansatz, mit dem sie sich gesellschaftliche Verhältnisse angucken. Und der Salon der Perspektiven hat ein Magazin rausgebracht, ein, finde ich, ganz tolles Magazin mit dem Thema Komplizinnenschaft. Und da gibt es verschiedene Beiträge aus so poetischen, künstlerischen oder auch biografischen oder sogar wissenschaftlichen Bereichen, in denen Menschen sich der Frage widmen, was ist es, eine Komplizin zu sein? Was für Erfahrungen habe ich gemacht mit Komplizinnenschaft? Was bedeutet das? Wo sind Hürden davon? Genau, und all das mit total spannenden intersektionalen Perspektiven. Und ich habe das Magazin gelesen. Es hat mich wirklich sehr, sehr bewegt und berührt. Es war richtig, richtig schön. Und das möchte ich echt allen Menschen ans Herz legen.
Nice.
Und ihr findet den Salon der Perspektiven unter www.salonderperspektiven.de. Alles zusammengeschrieben. Ihr findet sie aber auch zum Beispiel auf Insta.
Ja, das war's für heute mit unserer Show. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Danke, Stella, fürs Kommen.
Ich danke euch.
Ja, richtig, richtig schön, dass du da warst.
Es war wunderschön mit euch.
Danke. Ja, stay safe und bis nächstes Mal.